Deutschlandfunk Kultur. Neue Musik.
Für viele Leute waren die letzten 3 Jahre ziemlich überwältigend. Dieses seltsame Hobby ihrer Freunde, die sich für künstliche Intelligenz interessieren, gehört auf einmal zum Mainstream.
Wenn man von KI spricht, dann meint man vor allem eine ganz, ganz bestimmte Art von Computersystemen, Machine Learning.
So richtig losgegangen ist es jetzt, als die Large Language Models rauskamen, also ChatGPT und DALL-E, also die generativen KIs. Und es ist tatsächlich so, dass die jetzt im Sprachbereich einen unglaublichen Sprung gemacht haben.
Auf jeden Fall mit Udio und besonders mit Suno. Das war ein Sprung nach vorne, von dem ich nicht erwartet hatte, dass er so schnell passiert.
Also wenn man sich überlegt, was in den letzten 1,5 Jahren passiert ist, was für ein Sprung und was für Sprünge sich da jetzt noch tun werden, da passiert gerade was, das ist in der Geschwindigkeit, in dem Umfang, jenseits von allem, was die Menschheit je gesehen hat, kann man schon so ein bisschen Angst kriegen auch.
Und wenn man da sehr, sehr genau hinhört und schaut, dann ist es in manchen Fällen tatsächlich so, dass der menschliche Anteil an dem Ganzen immer noch überwiegt und die KI nur so einen Mini-Beitrag geleistet hat.
Da steht natürlich jetzt überall KI drauf und es ist nicht überall drin und naja.
Wenn man quasi das nächste Mal hört, man hat die Möglichkeit, eine KI-Komposition sich anzuhören, muss man sich tatsächlich mal fragen, wie viel Mensch ist da drin?
Und dann eben die ganz ökonomische Frage, was passiert mit all den Leuten, die bisher mit Musik machen ihr Geld verdient haben und jetzt quasi durch so generative KI plötzlich, also wirklich überflüssig werden?
Ich kann da die gleichen Sachen sehen, die jedes Mal passiert sind, wenn Menschen eine Technologie erfunden haben. Nämlich, dass es welche gibt, die das für ihren Profit ausnutzen. Und dass es Leute gibt, die damit das Leben anderer Leute verbessern.
Es ist ja das eine, sozusagen ein fertiges Modell zu benutzen und dann zu prompten. Eine andere Sache ist ja wirklich ein eigenes Modell zu trainieren mit eigenen Daten. Da interessieren mich momentan eher die Fehler, die passieren.
Der Spaß, den ich daran habe, Musikerin zu sein, liegt in diesen glücklichen Unfällen und diesen seltsamen Dingen, die passieren, die ich nicht voraussehen kann. Und ich will gar nicht alles perfekt in meinem Kopf beschrieben haben. Ich will Musik machen und die Sounds dabei hören.
Also ich habe ja auch gar kein Interesse daran, dass ich jetzt irgendwie ein Modell mit meinem Gesamtwerk füttere und quasi mich dann jemand beauftragt und sagt, hier, Knopfdruck, zack, Stück kommt raus. Das Komponieren, das macht ja auch irgendwo Spaß. Ich will ja nicht, dass mich das ersetzt. Ja, eben einfach so als Werkzeug, wie man eben auch den Synthesizer benutzt oder in der Computermusik Algorithmen benutzt, um Material zu generieren. Da ist es momentan super spannend.
Der künstliche Klang. Komponieren mit KI. Eine Sendung von Friederike Kenneweg.
Die Technik der künstlichen Intelligenz entwickelt sich rasant. Das, was eben noch als Grenze des Möglichen definiert wurde, wird im nächsten Moment schon wieder weit übertroffen. Spätestens seit im November 2022 der Chatbot ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hat die KI begonnen, unseren Alltag zu erobern und nimmt Einfluss auf immer mehr Bereiche unseres Lebens. Und auch vor der Musik macht diese Entwicklung nicht Halt. Mit dem Auftreten von Anwendungen wie Suno oder Udio ist inzwischen das Erstellen eines Songs per Textanweisung und Mausklick möglich. Zum Beispiel dieses Musikstück hier. Erstellt von Suno auf die Anweisung hin Electronic Instrumental Track mit Tempo, Only Drums and Strings. Ein elektronischer Instrumentaltrack in Mittempo, nur Schlagzeug und Streicher. Eine solche sprachliche Anweisung an die KI nennt man Prompt. Auf diese Anweisung hin entsteht mit nur etwas Wartezeit auf der Plattform ein Stück Musik, das man anhören, veröffentlichen und downloaden kann. Aber so ganz wie gedacht funktioniert das doch noch nicht. Da ist doch eindeutig ein Klavier dabei. Und wo sind eigentlich die Streicher? Dass es gar nicht so einfach ist, allein mit einer Beschreibung mit Worten genau das klangliche Ergebnis zu bekommen, das man sich vorgestellt hat, ist eine Erfahrung, die auch der Komponist Malte Giesen beim Experimentieren mit diesen Plattformen gemacht hat.
Ich habe es auch mehrfach versucht, quasi Musik zu generieren, die bestimmte Instrumente enthält. Noch, das geht schon nicht. Also kriegt zumindest Zune und Udio oft nicht hin. Also wenn ich sage, nur mit Streichquartett, dann ist dann plötzlich auch ein Chor dabei oder so. Also das ist ja sehr, sehr widerspenstig manchmal.
Herauszufinden, wie genau man mit der KI kommunizieren muss, damit sie tatsächlich das Passende ausgibt, kann zu einer ganz eigenen Kunstform werden.
Da wird plötzlich auch ein neues Handwerk geschaffen, so eben dieses Prompting, dass man genau wissen muss, was man tut, welche Stichwörter funktionieren, welche Satzkonstellationen, sogar teilweise, wie man Interpunktion in den Prompts gestalten muss, damit bestimmte Sachen rauskommen. Also wo dann so plötzlich auch wirklich eine neue Arbeitspraxis irgendwie entsteht durch dieses Werkzeug.
Malte Giesen ist Leiter des Studios für elektroakustische Musik an der Akademie der Künste in Berlin. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit den Möglichkeiten der analogen und digitalen Musikproduktion und verfolgt genau, welche aktuellen Entwicklungen es in den Bereichen Audiotechnik und Software gibt. Natürlich liegt sein Augenmerk auch darauf, was in Sachen künstliche Intelligenz und Musik heute möglich ist.
Von der Stimmung her ist es vielleicht vergleichbar mit so den 50er Jahren, Aufbruch der elektronischen Musik, wo dann so ein Pioniergeist auch da war, ne? Wo man dann plötzlich angefangen hat, mit eigentlich Testequipment plötzlich Klänge zu erzeugen und dann die Utopie im Raum war, man könne jetzt eine völlig neuartige Musik erschaffen, die auch gar keine traditionellen Musiker mehr braucht. Und von einer totalen Befreiung der Musik durch die Elektronik, vielleicht ist es so ein bisschen vergleichbar, dass gerade so eine Euphorie da ist auf der einen Seite. Also weil ich auch extrem fasziniert davon bin, was da alles geht inzwischen und was für ein wahnsinniges Potenzial das als kreatives Werkzeug hat.
An der Akademie der Künste hat Malte Giesen in einem Projekt zum Beispiel intensiv mit Spracherzeugung gearbeitet. In einer Klanginstallation in einem Fahrstuhl im Akademiegebäude wurden Texte der Schriftstellerin Katrin Röckler von den Stimmen verstorbener Akademiemitglieder gesprochen. Dass diese Stimmen dort Sätze sprechen, die sie nie gesagt haben, gelingt mit Hilfe künstlicher Intelligenz.
Text-to-Speech-Synthese, also Stimmen, die was vorlesen, gibt es ja schon lange, aber jetzt gerade speziell bezogen auf Voice-Cloning, also dass man bestimmte Stimmen einfach nachmachen kann. Das funktioniert unfassbar gut. Und alles, was man braucht, ist circa 20-sekündige Aufnahme, Sprachaufnahme der Person. Und damit trainiert man eine KI und dann kann man diese Stimme komplett nachbilden. Und zwar ziemlich authentisch und kann ziemlich genau Interpunktion, Sprachgestus, Sprachgeschwindigkeit, Tonalität kann man steuern. Und kann so im Prinzip jede Stimme faken auch. Ne?
Hier also ein Ausschnitt aus der Soundspur der Klanginstallation Nach oben, nach unten von Katrin Rögler. Mit Stimmen von Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Anna Segers und Helene Weigel.
In diesem Stockwerk wäre Platz für Ihre Antwort.
Oder vielleicht im nächsten. Oder übernächsten.
Hier haben Sie jetzt Platz für Ihre Antwort.
Nein.
Jetzt. 1000 Jahre Kulturgeschichte.
Und jetzt. Ihre Antwort rasch.
Spaß.
Was war die Frage nochmal? Sie halten Ihre Karte verkehrt, so wird das nichts.
Zugangsberechtigte kommen eine Etage weiter.
Stockwerk. Es heißt Stockwerk. Und Zugangsberechtigte.
Sag ich ja.
Zugangsberechtigte wie Fiktionsbescheinigung.
Nein. In diesem Stockwerk wäre Platz für Ihre Antwort gewesen.
Hier aber nicht. Hier drinnen heißt es Fiktionsbescheinigung.
Bleiberecht nach innen, nach außen, die Zugangsberechtigung.
Ein Aufenthaltstitel, das wäre es. Ihre Antwort bleibt also aus, wir fahren weiter.
Wir fahren jetzt weiter und hören.
Die Gefahr eines AfD-Ministerpräsidenten ist real.
He aufgepasst! Ihnen fährt einstweilen die Sprache weg. Sie stehen daneben und die Sprache fährt Ihnen weg. mit einem ganz eigenen Fahrstuhl, also ganze Begriffe fahren jetzt weg. Remigration, das war doch ein neutraler Begriff, oder? Nein, aber spazierengehen war schon mal neutral. Und denken, Heimat, war auch irgendwann mal neutral, aber das ist es schon so lange nicht mehr. Geschichte, Freiheit, alles weg. Was machen Sie, wenn die Worte unbrauchbar werden?
Jetzt geht es endlich weiter.
Jetzt? Wir sind noch nicht ganz da.
An der Arbeit mit künstlicher Intelligenz interessieren Malte Giesen besonders die Momente, in denen sie nicht reibungslos funktioniert. Das kann vorkommen, wenn man beim Prompten, wie die Texteingabe in die Maske einer KI genannt wird, einen Fehler macht.
Wenn man zum Beispiel Text-to-Speech promptet und man gibt einen Text ein und verschreibt sich irgendwo und man hat irgendwie, weiß nicht, ein komisches Satzzeichen drin, dass dann plötzlich ein völlig anderer Klang rauskommt und gar nichts, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Das Modell haut dir plötzlich sonst wohin ab. Diese Unvorhersehbarkeit ist super.
Ein Text-to-Speech-Tool, auf diese Weise angesprochen, kann dann zum Beispiel so klingen.
Aha, hier ist die Puffy.
Oder so fern der Sprache wie hier. Auch beim Trainieren eines KI-Modells mit eigenem Audiomaterial findet Malte Giesen besonders die Fehler interessant.
Wenn ich ein Modell trainiere, also das Ziel ist ja, dass er dann was nachbilden kann. Ne? Ich fütter dann stundenweise Klangmaterial von, weiß ich nicht, Klavierkonzerten rein und dann kann man die KI nachher ein tolles Klavierkonzert ausspucken. Aber dann interessant wird es ja, wenn man dieses Datenfüttern anders gestaltet und sagt, ich fütter jetzt zum Beispiel eine Voice-Cloning-Algorithmus fütter ich jetzt nicht mit einer Stimme, sondern mit noisiger E-Gitarre. Was macht er dann da draus? Oder ich fütter jetzt ein Modell eben mit einem Sample aus Despacito und einem Sample aus dem Flötenkonzert. Und was bastelt er mir daraus? Was zusammenhängt? Was für klangliche Zusammenhänge sieht in Anführungszeichen eine KI da? Wie wirkt sich das auf dieses Netzwerk aus?
Eine künstliche Intelligenz lernt, indem sie viele Daten erhält und darin Muster erkennt. Es ist aber viel Lernmaterial notwendig, bis eine KI tatsächlich etwas ausgeben kann, was dem Ausgangsmaterial nahe kommt. Das Training muss viele Male wiederholt werden. Auf dem Weg zum Ziel entstehen viele klangliche Zwischenstufen. Für viele KomponistInnen auf der Suche nach ungewöhnlichen Klängen liegt der Reiz der Arbeit mit der KI gerade in dem Material, das auf diesen Zwischenstufen entsteht. Auch für Malte Giesen.
Durch diese große Zufallsvarianz kommen musikalische Qualitäten raus, wenn man die nur übersetzt, das hätte man vorher nicht so komponiert. Oder darauf, wo ich denke, okay, da merkt man schon, da ist ein neues Werkzeug, eine neue Technologie, ein neuer Umgang mit Material im Spiel. Das habe ich jetzt vorher so noch nicht gehört oder gesehen.
Thank you. Wie so ein Lernprozess einer KI abläuft und zu welchen klanglichen Zwischenergebnissen er führen kann, veranschaulicht das Projekt I Am a Code in a Space der Künstlergruppe Kling Klang Klong aus Berlin. Das Stück ist eine Hommage an Elvin Lucier, auf dessen legendäres I Am Sitting in a Room für Stimme und Tonband aus dem Jahr 1969 es anspielt. Elvin Lucier nahm seine eigene Stimme auf, spielte sie wieder in den Raum ein, nahm das wieder auf und wiederholte diesen Prozess so lange, bis nur noch die Raumresonanz auf der Aufnahme übrig blieb. Am Anfang klingt Elvin Lucier so.
I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again. Until the resonant frequencies of the room reinforce themselves.
In der Mitte des Stückes ist die Sprache schon recht verwaschen, aber kann immer noch verstanden werden.
I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
Nach 45 Minuten ist die Sprache verschwunden und nur die Raumresonanz bleibt übrig. In I Am a Code in a Space wird analog zu Elvin Luciers Stück der Prozess der Lernwiederholungen einer KI hörbar gemacht. Anders als bei Lucier verschwindet hier die Sprache aber nicht, sondern kommt erst nach und nach aus den KI-Klängen hervor. Am Anfang klingt das Sprechen der KI noch so. Langsam wird etwas erkennbar, das entfernt an Sprache denken lässt. Schließlich ist der Text verständlich hörbar, den die KI hier gelernt hat. In seiner Struktur lässt der Text ebenfalls die Anspielung an Elvin Lucier erkennen.
I am code in a space different from the one you are in now. I am finding the sound of my speaking voice and I am going to repeat the process again and again until the weight of my artificial neurons, with perhaps the exception of a few, are set to a meaningful value, what you will hear. Then, are the artificial interpretations of the code finding my speech? I regard this activity not so much as a demonstration of artificial intelligence, but more as a way to communicate with you through human speech.
Wenn eine KI auf diese Weise lernt, ist das ein enormer Rechenaufwand. Auch wenn sie später Aufgaben erfüllt, steht eine enorme Rechenleistung und eine entsprechende Energie dahinter. Um das Wachstum im KI-Sektor zu ermöglichen, muss auch die Energieerzeugung massiv ausgebaut werden. In Zeiten, in denen die Grenzen der Ressourcen auf unserem Planeten ständig spürbarer werden, stellt sich die Frage, wie weit das eigentlich gehen kann. Zunächst stehen die Zeichen aber noch deutlich auf Wachstum. Gerade haben Microsoft und BlackRock einen Fonds aufgelegt, um mit 100 Milliarden Dollar den Bau von KI-Rechenzentren und Energieprojekten zu fördern. Dass künstliche Intelligenz heute Musik erzeugen kann, erscheint vielleicht revolutionär. Für den Musikwissenschaftler Nikita Baraginski ist das aber eine Entwicklung, die sich schon lange in der Musikgeschichte angekündigt hat.
Die KI ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Auch überhaupt der Gedanke, dass man mathematische Methoden oder mathematisch inspirierte Methoden für die Musik einsetzen kann, dieser Gedanke macht überhaupt erst Sinn vor dem Hintergrund der ganzen langen Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen Mathematik und Musik.
Nikita Braginski erforscht als Fellow am Käthe-Hamburger Institut in Aachen, welchen Einfluss der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf die Musikwissenschaft haben wird. Zuvor hat er in seinem Buch »Mathematical Music« From Antiquity to Music AI die Traditionslinien skizziert, die von der Antike bis heute hin zum Komponieren mit KI führen.
Also ein Bereich, den ich mit großem Vergnügen untersucht habe, sind die verschiedenen Kompositionshilfen und Kompositionsspiele, die in der vordigitalen Zeit alle entstanden sind, seit dem 17. Jahrhundert, wo man auch schon Zufall und Zahlen und so weiter eingesetzt hat, schon so eine ähnliche Operationalisierung und Mathematisierung, wie sie heute im Computer stattfindet, aber eben auf Papier. Also es ist wichtig, daran zu denken, dass das, was heute in der sozusagen KI-Generierung der Musik passiert, eine wirklich lange und reiche Vorgeschichte auf Papier hat.
Als Beispiele für diese Vorgeschichte der KI können unter anderem die Kompositionen von John Cage gelten. Zum Beispiel in seiner Music of Changes arrangierte Cage sein Klangmaterial mit Hilfe von Zufallsoperationen.
Thank you.
Bis 2016 konnten die KI-Systeme nur Notenmaterial oder MIDI-Daten verarbeiten. Die KI-Komposition Meandering River von der Gruppe Kling Klang Klong ist ein gutes Beispiel für die Ästhetik, die sich daraus ergibt. In einer Installation sind auf Leinwänden Luftbilder von Flussbiegungen zu sehen, die sich langsam verschieben und verändern. Eine KI erstellt live einen Soundtrack dazu. Um die KI zu trainieren, improvisierten zuvor MusikerInnen vor dem Bildmaterial, sodass ein Pool an geeigneten MIDI-Daten entstand. Wie bei vielen KI-generierten Projekten stellt sich auch bei Meandering River die Frage, was ist der KI-Anteil an dem, was wir da hören? Was davon ist die Schöpfung der Menschen, die das Material eingespielt haben? Und welchen Anteil am fertigen Track haben eigentlich diejenigen, die die KI programmieren und trainieren? In diesem Fall haben die improvisierenden KünstlerInnen vorher zugestimmt, dass mit dem, was sie einspielen, eine KI trainiert wird. In anderen Fällen, wie auch beim Training der Plattformen Suno und Udio, wurde Audiomaterial auch ohne Zustimmung der UrheberInnen benutzt. Die Frage, wie diese besondere Art der Nutzung vergütet werden kann, damit die Kreativen nicht am Ende leer ausgehen, muss gerade vor Gerichten geklärt werden. Die Musikindustrie hat die KI-Musikplattformen verklagt. Es bleibt spannend, wie diese Frage in Zukunft gelöst werden wird.
Thank you.
Seit einer technischen Neuerung im Jahr 2016 können KI-Systeme inzwischen nicht mehr nur MIDI oder Noten, sondern auch Audiodateien verarbeiten. Das öffnete beim Musizieren mit KI eine ganz neue Klangwelt, wie sich hier im Track Birth von Holly Herndon offenbart. Für Nikita Braginski könnte diese Verschiebung von der Notation hin zum Audio entscheidende Auswirkungen darauf haben, wie wir über Musik nachdenken.
Also die allerersten Experimente gab es so rund um 2016 und dann richtig losgegangen ist es so ungefähr um 2020. Also gar nicht so lange her, erst 4 Jahre her, ist es so, dass diese Systeme auch richtig mit Audio arbeiten. Tatsächlich ohne die Verwendung dieses Notation-Zwischenschrittes. Die Systeme können Audiodaten analysieren und neue Audiodaten generieren. Und das ist wiederum ganz interessant auch für die Musikwissenschaft und überhaupt für unser Denken über Musik. Denn jahrhundertelang haben die Leute, die sich professionell mit Musik beschäftigen, quasi in der Notation gedacht. Für viele Leute war die Notation die Musik. Vor allem, wenn man so ans 19. Jahrhundert zurückdenkt, das Musikdenken war oft so, das Werk, das Wichtigste am Werk ist die Notation. Die Aufführung ist nur eine ungefähre, nicht ganz perfekte Ableitung des perfekten Werkes an sich ist die Notation. Also diese Art von Denken ist mittlerweile sehr zurückgegangen. Stattdessen gibt es in der Musik ganz stark eben die andere Vorstellung, dass soziale Prozesse und überhaupt verschiedenste Prozesse beim Hören, beim Machen von Musik viel wichtiger sind und die Musik überhaupt kein Ding an sich ist. Die Musik ist nicht etwas, was ist, die Musik ist etwas, was man tut. Und in diesem Sinne tritt die Notation so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Dieses Zusammenspiel zwischen Notation und Audio, wie es frühere Vorstellungen von dem, was ist überhaupt Musik, völlig auf den Kopf stellt. Und was kann eine Musiktheorie sein? Das ist ganz, ganz spannend und ich denke, das wird sowohl Musik als auch Musikwissenschaft verändern.
So viele Musiker haben die Fantasie, dass sie ein Machine Learning Network mit ihren eigenen Kompositionen trainieren können. Und dann haben sie ihren eigenen kleinen Kompositionskumpel, der ihnen Kompositionen schreiben kann,
sagt Jennifer Walsh. Die Komponistin beschäftigt sich bereits seit 2011 intensiv mit den Möglichkeiten der Musikerzeugung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Dass diese Fantasie unrealistisch ist, wurde ihr aber schon früh klar.
Schon früh in den Diskussionen, die ich damals hatte, habe ich erkannt, dass du so viel mehr Musik dafür brauchen würdest, als eine Person in ihrem Leben schaffen kann, um so ein Modell zu trainieren.
Doch das war im Jahr 2011 nicht die einzige Hürde für Jennifer Walsh bei dem Versuch, künstliche Intelligenz für ihr Musikschaffen zu nutzen. Denn die Sängerin arbeitet viel mit Improvisation. Stimmklang und improvisierte, nicht auf Tonhöhen fixierte Klänge passten damals noch nicht zur Welt der KI-Musik.
Als ich mich für das Thema zu interessieren begann, war mir klar, dass die einzige Art, wie es möglich ist, Machine Learning als Musikerin zu nutzen, über MIDI oder ABC-Notation ging. Es war aber sehr auf notierte Musik reduziert. Man musste Klavier spielen können oder MIDI-Instrumente. Als Sängerin kann ich das nicht. Und so fühlte ich mich da sehr eingeschränkt.
Okay, it's really about what can be notated, what can be translated into MIDI, and I'm sort of stuck with that.
Umso befreiender war der Moment für Jennifer Walsh, als es möglich wurde, nicht mehr mit Noten oder MIDI, sondern mit Audiofiles zu arbeiten.
Das war das erste Mal, dass man über KI und Audiodateien nachdenken konnte und Audiodateien in die Systeme einspeisen und Audiodateien zurückbekommen, sogar in einem Live-Setting. Das hat alles verändert. Das hat die Tür geöffnet für einiges, woran wir heute denken, wenn wir Machine Learning hören.
Beflügelt von diesen neuen Möglichkeiten entwickelte Jennifer Walsh im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit dem türkischen Künstler Mimo die künstliche Intelligenz UltraChunk. Das System wurde mit Audio- und Videoaufnahmen von Jennifer Walsh trainiert, die sie extra zu diesem Zweck aufnahm. Etwas, das die Komponistin sehr viel Zeit kostete.
Ich habe all die Trainingsdaten dafür produziert und habe ein Jahr damit verbracht, Videos von mir zu machen, wie ich mit der Stimme improvisiere. Dann hat Mimo ein System programmiert, das mit diesen Videos trainiert werden konnte. Das konnte Video und Audio von mir in Echtzeit generieren und ich konnte damit improvisieren.
In der Performance mit UltraChunk improvisiert Jennifer Walsh also auf der Bühne mit der künstlichen Intelligenz, die mit ihrer eigenen Stimme und ihrem eigenen Videobild trainiert wurde. Die KI offenbart in diesem Projekt aus dem Jahr 2018 aber noch deutlich die Grenzen einer genauen Nachbildung des Ausgangsmaterials. Im Videobild entstehen immer wieder Abbilder von Jennifer Walsh mit zu langen Zähnen oder eingefrorenen Gesichtszügen. Und auch auf der Klangebene ist der maschinelle Charakter des KI-Gegenübers deutlich hörbar. Für die improvisierende Jennifer Walsh war das Spiel mit der KI dennoch eine sehr spannende Erfahrung.
Es war nicht wie beim Spielen mit einem Max-Patch oder mit einer Effektbox. Es war etwas anderes. Es hat sich normal angefühlt. Ah, okay, ich improvisiere mit diesem anderen Wesen, so wie ich zum Beispiel mit meinem Kater spiele. Ich werfe ihm einen Ball zu und ich weiß, er mag es, ihn zu fangen. Aber ich weiß nicht, wann er mit dem Fangen aufhören will und weggeht. Mit UltraChunk fühlt es sich an wie eine andere Art von Intelligenz, mit der ich mich streite, oder mit der ich klarkommen muss. Das war eine fantastische Erfahrung für mich.
So that was a fantastic experience for me. Nur kurz nach dem Projekt mit Mimo entdeckte Jennifer Walsh bei einer Online-Recherche die Arbeit des Künstlerduos DadaBots, die sich ebenfalls mit den Möglichkeiten der KI beschäftigten. Auch hier ergab sich eine Zusammenarbeit und das Duo trainierte ein neuronales Netzwerk mit dem Stimmmaterial von Jennifer Walsh. DadaBots schickte ihr in der Folge 841 Audiodateien, die nachvollziehbar machen, wie die KI über 40 Trainingsstufen hinweg lernte, den Stimmklang der Komponistin zu erzeugen. Aus diesem Material entstand 2020 das Album A Late Anthology of Early Music, Volume 1, Ancient to Renaissance. Darin werden die Entwicklungsstufen der KI, die Jennifer Walshes Stimme zu imitieren lernt, mit den Entwicklungsstufen der westlichen Musikgeschichte zusammengebracht. Von Hildegard von Bingen über Carlo Gesualdo bis John Dowland. Der Track von Hildegard von Bingen klingt in dieser KI-Version dann so. Und so klingt Giovanni da Palestrina in der Jennifer Walsh KI-Version.
Jennifer Walsh ist in der besonderen Situation, dass gleich zwei künstliche Intelligenzen existieren, die auf ihren Stimmklang und ihre Art zu improvisieren trainiert sind. Die Erfahrungen, die sie darum machen konnte, zeigten ihr aber auch deutlich die Grenzen auf, die den Träumen von Musizieren mit künstlicher Intelligenz noch gesetzt sind.
I've realized that I may be unusual in that there's two different models of my voice out there.
Es ist wohl etwas ungewöhnlich, dass es zwei Modelle mit meiner Stimme da draußen gibt. Aber genau deswegen bin ich mir der Begrenzungen der Technologie bewusst, weil ich sie gesehen, gehört und mit ihr gesungen habe. Ich bin mir auch darüber bewusst, dass unterschiedliche Arten des Aufbaus zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Vorstellung, dass KI so eine Technologie ist, von der ganz klar ist, wie sie funktioniert, stimmt nicht. Sie funktioniert jeweils anders, abhängig vom Kontext, von der Plattform und vom Datenmaterial. Wenn Leute darüber sprechen, als wäre es eine allwissende Technik, das ist wirklich keine zutreffende Beschreibung.
And to understand when people talk about it as if it's an all-knowing technology, you're saying, that's not really an accurate way of speaking about that.
Für Jennifer Walsh ist das Musizieren mit künstlicher Intelligenz ein Werkzeug, das sie in ihren Projekten immer wieder gerne nutzt. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen großen Pool von Daten zu verarbeiten. Auch mit Suno und Udio hat sie gerne experimentiert. Dass die Zukunft des Musikschaffens durch die KI bedroht ist, glaubt Jennifer Walsh nicht.
I have absolutely no fear for the future of music.
Ich mache mir absolut keine Sorgen um die Zukunft der Musik. Menschen werden immer Musik machen und Menschen werden immer Instrumente spielen wollen. Menschen werden immer singen wollen und Menschen wollen immer Sachen selber machen. Ich habe keine Angst um die Zukunft der Musik, aber ich habe die gleiche Angst, die ich schon mein ganzes Leben lang hatte, nämlich, dass Musiker nicht genug bezahlt kriegen für ihre Arbeit. Aber hey, kriege ich gute Vergütungen von Spotify? Nein, das ist nicht das erste Mal, dass ich als Musikerin nicht gut bezahlt werde.
Do I get good royalties from Spotify? No, you know what I mean? Like, it's not like this is the first time that I've not been well compensated as a musician.
Das Komponieren mit künstlicher Intelligenz hat in nur wenigen Jahren große Fortschritte gemacht. Große Datenmengen können mit Hilfe von KI-Modellen verarbeitet und in Klang umgesetzt werden. Audiodateien können fast in Echtzeit erzeugt, verändert und auf die Bühne gebracht werden. Musiktracks für verschiedene Zwecke in Pop und Unterhaltung können schon in guter Qualität von KI-Systemen erzeugt werden. Die Folgen, die all diese Entwicklungen für die Musiklandschaft haben werden, sind noch nicht abzusehen. Wird die Musikindustrie ein weiteres Mal von einer technologischen Erfindung in ihren Grundfesten erschüttert? Werden Musikschaffende trotz künstlicher Intelligenz von ihrer Arbeit leben können? In welchen Bereichen wird die KI tatsächlich die Arbeit von Menschen ersetzen? Und an welchen Stellen sind Menschen, wenn es um Musik geht, eben doch unentbehrlich? Besonders interessante Klänge entstehen vor allem dann, wenn die KI nicht reibungslos funktioniert. Und am Ende entscheidet darüber, was gefällt oder was nicht gefällt, doch immer noch ein Mensch.
Der künstliche Klang. Komponieren mit KI. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Friederike Kenneweg. Es sprachen Renate Steininger und die Autorin. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks.